Welt im Ohr. Ein Beitrag von EPIR, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, koordiniert vom ÖAD.
Willkommen zu einer neuen Folge von Welt im Ohr. Heute laden wir euch ein, mit uns den Sprung in ein komplexes Thema zu wagen. Bildung an sich. Genauer gesagt, Bildung im Sinne von Global Citizenship Education. In einer Zeit, in der Konflikte, Klimakrisen und soziale Ungleichheiten immer stärker miteinander verflochten sind, wird deutlich, Wissen alleine reicht nicht aus. Es braucht Bildung, die Menschen befähigt, globale Zusammenhänge zu verstehen, Verantwortung zu übernehmen und solidarisch zu handeln. Über Ländergrenzen hinweg. Dazu hört ihr im ersten Teil der Sendung eine kurze Reportage. Wir nehmen euch mit ins C3, Zentrum für internationale Entwicklung. Dort hat Momo Kunishio ein aufgezeichnetes Interview mit den Bildungsreferentinnen Hanna Sattler und Helena Papadopoulos von Baobab geführt. Im zweiten und letzten Teil hört ihr einen Ausschnitt der Tropentage mit Margarita Langthaler von der ÖFSE, der Österreichischen Forschungsstiftung für Entwicklung, und Andreas Melcher, ein langjähriger und erfahrener EPIR-Projektpartner. Die beiden geben in einem Panel Einblick in die Chancen und Herausforderungen von internationalen Hochschulkooperationen. Und nicht zuletzt zum SDG 4, hochwertige Bildung. Dies ist dann in englischer Sprache und wurde geführt von Lukas Schlögl, ebenfalls von der ÖFSE. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Welt für Ihre Ohren. Let's get started. Das ist Welt im Ohr.
Ursprünglich kommt eben Baobab aus der Idee des globalen Lernens. Das ist ein pädagogisches Konzept, wo es darum geht, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch mit den Lernenden andere Perspektiven einzunehmen. So ein typischer Begriff ist ein Perspektivenwechsel. Das heißt, nicht nur zu schauen, wie geht's mir in meiner Welt, sondern auch eben zu überlegen, wie geht's anderen Leuten. Wenn man es mit Kindern macht, dann natürlich, wie geht's anderen Kindern, aber das lässt sich übertragen. Ich würde sagen, von den wirklich jungen Kindern bis zur Erwachsenenarbeit, was denn das bedeutet.
Stellt euch ein Klassenzimmer in Uganda, ein Online-Meeting an einer Hochschule in Österreich und ein Schulgelände in einem abgelegenen Dorf Boliviens vor. Drei Länder, drei Lebensrealitäten, drei verschiedene Bildungseinrichtungen. Verbunden durch eine gemeinsame Hoffnung. Vernetztes Lernen als eine Möglichkeit für die Teilhabe an einer gemeinsamen Zukunft. Was bedeutet es, ein Global Citizen zu sein? Und was können aktuelle Bildungssysteme tun? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, besuchen wir eine Bibliothek. Im 9. Wiener Gemeindebezirk befindet sich das Zentrum für internationale Entwicklung, C3. Und inmitten dessen das Team von Baobab. Baobab führt eine Bibliothek mit Bildungsberatung für Schulen, die sich unter anderem mit dem Thema Global Citizenship Education auseinandersetzt. Dieses aufgezeichnete Interview mit den Bildungsreferentinnen Hanna Sattler und Helena Papadopoulos von Baobab wurde von Momo Kunishio geführt und gestaltet.
Mein Name ist Helena Papadopoulos. Ich bin Bildungsreferentin bei Baobab und freue mich sehr auf das heutige Gespräch.
Genau, auch von mir. Danke für die Einladung. Mein Name ist Hanna Sattler und ich bin ebenfalls Bildungsreferentin bei Baobab.
Was genau ist Baobab eigentlich für unsere ZuhörerInnen?
Ja, Baobab ist eine Bibliothek für PädagogInnen. Wir wurden schon vor 30 Jahren gegründet, haben unseren Standort in der Sensengasse in C3 in Wien Und wir haben eine Bibliothek mit drei verschiedenen Schwerpunkten. Ein ganz großer Schwerpunkt, und aus dem Bereich kommen wir auch, ist globales Lernen, Global Citizenship Education. Der zweite Schwerpunkt ist Diversität und der dritte Schwerpunkt ist sprachliche Bildung. Und man findet bei uns über 8000 Bildungsmaterialien für alle Altersgruppen, also vom Kindergarten bis in die Erwachsenenbildung, sowohl Fachliteratur als auch Kinderbücher. Und der größte Anteil sind Bildungsmaterialien und auch Filme für die Bildungsarbeit.
Ich würde noch ergänzen, also eben uns gibt es seit 30 Jahren und dann zwar ursprünglich eine Idee von drei Organisationen, nämlich damals der Österreichische Informationsdienst für Entwicklungspolitik, der Österreichische Entwicklungsdienst und der Dreikönigsaktion. Die wollten, dass die Bildungsarbeit zu entwicklungspolitischen Themen professionalisiert wird.
30 Jahre, wow. Mhm. Eingehen wollen wir eigentlich heute aufs Thema auch eben SDGs und die sind ja noch nicht ganz 30 Jahre alt. Mhm. Die Vorziele, wenn man die dazu zieht, aber auch dann, glaube ich, sind wir nicht bei 30. Mhm. Wobei man könnte ja schon sagen, ich glaube, seit den 2000ern ist schon so der Grundgedanke für globale Ziele. Ihr habt es angesprochen, globales Lernen, Global Citizenship Education. Welche Aspekte sind euch bei dem Wiesenwort eigentlich Global Learning besonders wichtig?
Ja, also ursprünglich kommt eben Baobab so aus der Idee des globalen Lernens. Das ist ein pädagogisches Konzept, wo es darum geht, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch mit den Lernenden andere Perspektiven einzunehmen. So ein typischer Begriff ist ein Perspektivenwechsel. Das heißt, nicht nur zu schauen, was hab denn ich in wie geht's mir in meiner Welt, sondern auch eben zu überlegen, wie geht's anderen Leuten. Wenn man es mit Kindern macht, dann natürlich, wie geht's anderen Kindern, aber das lässt sich übertragen. Ich würde sagen, von den wirklich jungen Kindern bis zur Erwachsenenarbeit, was denn das bedeutet. Und gleichzeitig eben auch, was hat denn mein Handeln für Auswirkungen? Um zu verstehen, dass mein Handeln was bewirkt. Nicht nur negativ, sondern auch einfach ich was gestalten kann und das mitzunehmen. Genau. Und das kommt mehr aus dem sozialen Bereich, mehr aus dem ökologischen Bereich kommt der Begriff der Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE abgekürzt, wo es aber über die Jahre sich auch, finde ich, jetzt immer mehr trifft. Es geht auch dort darum, Kompetenzen zu vermitteln und Fähigkeiten zu vermitteln, halt mehr aus dem Umwelt- und ökologischen Denken herauskommend. Und im Internationalen hat sich jetzt in den letzten Jahren etabliert eben der Begriff Global Citizenship Education. Ich finde es im Deutschen ein bisschen schwierig zu übersetzen, weil ich glaube, im Englischen ist so das Citizenship eigentlich was sehr, sehr Spannendes. Im Deutschen, wenn ich das übersetze mit Weltbürgerin oder Weltbürger, finde ich, hat es jetzt nicht den gleichen Gedankengang. Aber es geht darum, dass wir uns überlegen, was wir als Menschen brauchen, um eben die ganze Welt mitzudenken, weil wir in einer globalisierten Welt leben, die sehr verflochten ist, und zu überlegen, wie können wir die gestalten, wie können wir da aktiv sein, genau, als eben Menschen, die gemeinsam etwas bewegen, Weltbürgerinnen oder im Englischen eben Global Citizens.
Mhm. Etwas hinzuzufügen?
Oh, nein, du hast das gerade sehr gut auf den Punkt gebracht.
Ist dir da ein konkretes Beispiel oder eines, das ihr vielleicht auch eben mit Kindern oder Jugendlichen angeht oder mit dann Lehrpersonen, die ein bestimmtes Beispiel aufnehmen müssen können oder bevorzugt so das Paradebeispiel?
Ich überlege jetzt, es gibt das Paradebeispiel, dass alle Kinder Schokolade kennen und lieben, die Schokolade aber immer noch nicht bei uns in Österreich wächst. Also es gibt nach wie vor keine Kakaobäume. Ich glaube, das ist so für alle klar, dass da eben andere Menschen in anderen Ländern dafür arbeiten, dass wir so eine wunderbar süße Schokolade haben. Ich finde noch spannender Beispiele, die mir als Erwachsener auch so einen Aha-Effekt gemacht haben. Ich glaube, der erste war die Pandemie, die Corona-Pandemie, wo wir plötzlich gemerkt haben, wie denn Lieferketten miteinander verbunden sind, was das heißt, was wir kriegen, was wir nicht kriegen, was so ein Engpass ist. Also ein Klassiker, würde ich sagen, ist das Beispiel Kakao, Schokolade, das man auch schon mit sehr jungen Kindern besprechen kann, weil sie alle Schokolade kennen und lieben. Fast alle, nehme ich jetzt mal an. Aber Schokolade, Kakaobäume nicht in Österreich wachsen. Das heißt, da kann man sehr klar darstellen, dass andere Menschen in anderen Ländern dafür arbeiten, dass wir so eine süße Überraschung, so was Süßes, Tolles haben. Und ich finde noch spannender Beispiele, wo es mir als Erwachsene und eine Person, die sich jetzt doch viel mit dem Thema beschäftigt, auch nochmal einen Aha-Effekt gegeben hat. Das, was wir in den letzten Jahren alle erlebt haben, war mit der Pandemie, was das plötzlich bedeutet, wie sehr die Welt miteinander verwoben ist, verknüpft ist, was es da für Lieferkettenschwierigkeiten gab. Also das heißt, was kriegen wir in Österreich, was kriegen wir auch nicht mehr in Österreich? Von eben Medikamenten über Essen und Ähnlichem, was das alles bedeutet, wenn in anderen Teilen der Welt die Menschen plötzlich nicht mehr arbeiten gehen können aufgrund einer Pandemie. Oder für mich auch ein sehr trauriges Beispiel, der Krieg in der Ukraine, der dazu geführt hat, dass wir in afrikanischen Ländern eine verstärkte Hungersnot haben, weil Weizenlieferungen aus der Ukraine nicht mehr eben in die jeweiligen Länder gekommen sind und damit dann, wenn man es ganz klar drastisch sagt, Menschen am afrikanischen Kontinent verhungert sind. Genau, das sind so für mich die Beispiele, an die ich auch nicht gedacht habe, obwohl ich jemand bin, der sich eben schon viel mit diesen Verbindungen beschäftigt. Die würde ich jetzt nicht für unbedingt die Schule nehmen. Ich glaube, da würde ich eben mit was Netterem anfangen wie der Schokolade. Mhm. Dazu haben wir auch Materialien.
Genau. Also so globale Liefer- und Produktionsketten eignen sich ganz gut, um hier so globale Vernetzungen auch sichtbar zu machen. Und im globalen Lernen geht es ja auch darum, so in der Lebenswelt der Kinder auch wirklich anzusetzen, um dann eben solche globalen komplexen Zusammenhänge auch verständlich zu machen, ja, und nachvollziehbarer zu machen. Und da sind eben die Beispiele der Lieferketten sehr, sehr gut. Aber auch die Frage, was hat mein Leben hier und unser Verbrauch zum Beispiel für Auswirkungen im globalen Süden, wenn wir jetzt an das Thema Klimagerechtigkeit zum Beispiel denken. Und dann kann man wiederum und über globale Ungleichheiten auch sprechen, ja. Da gibt's auch sehr viele auch Spiele dazu, die hier dieses Ungleichgewicht auch sehr gut verständlich machen, auch für junge Menschen.
Genau. Darf unterstreichen, weil die Materialien, die man bei uns findet, wir haben gesagt, wir sind eine Bibliothek, das sind ganz viel Spiele und Anschauungsmaterialien, also zum Kakao kann man dann wirklich auch Kakaobohnen ausborgen. Nicht das, was vielleicht die meisten Menschen denken, wenn sie an eine Bibliothek denken, wie nur Bücher, nur alt und verstaubt, sondern eben sehr viel auch, um das spielerisch begreifbar zu machen, diese Themen.
Es gibt da so eine große Vielfalt und mit haptischen Materialien zu lernen, das macht einfach einen Unterschied, ja, wie wenn ich mir das theoretisch durchdenke. Die Hanna hat schon die Kakaobox angesprochen. Wir haben eine ganz ähnliche zu anderen Produkten auch, wie Textilien zum Beispiel, aber auch Reis und Getreide. Wir haben aber auch Spiele, wo es darum geht, dass man verschiedene Rollen einnimmt und so, wir haben schon über den Perspektivenwechsel gesprochen eingangs, dass man sich mal wirklich versucht, in andere Menschen mit ganz anderen Lebensrealitäten hier auch hineinzudenken und hier quasi in Form eines Rollenspiels auch Perspektiven zu wechseln und Dinge zu verstehen, das halt auch wirklich zu spüren. Ja, das ist ganz was anderes, als wenn ich das theoretisch durchgehe. Neben den vielen doch sehr haptischen Materialien haben wir auch Filme für die Bildungsarbeit und Filme bringen hier noch eine visuelle Ebene hinein und lassen Menschen zu Wort kommen, deren Stimmen wir sonst vielleicht nicht hören würden. Ja, ich habe also ein ganz schönes Beispiel, finde ich, ist der Film Bigger Than Us, der porträtiert junge Menschen über den ganzen Globus sozusagen, die sich für etwas engagieren, dabei sehr viel Mut mitbringen und genau, und sich hier wirklich für die Dinge einsetzen, die ihnen wichtig sind. Und ich fand den Film so berührend, weil er so diese vielen Krisen, die es gerade gibt und die uns Erwachsene, aber auch vor allem auch die jungen Menschen sicherlich überfordert und hier sehr gut zeigt, dass man doch dass es doch auch einen Handlungsspielraum gibt, ohne dass er aber dazu naiv wird. Und dieser Titel auch, Bigger Than Us, der hat auch viele Ebenen drinnen, nämlich, dass es darum geht, manchmal erschlagen uns diese Krisen, ja, und sind sie uns zu viel und gleichzeitig sind wir gemeinsam aber stark.
Mhm, mhm.
jetzt ist schon gesprochen über Visuelles. Wir sind quasi ein Podcast. Wir sehen hier nicht alles. Oder ich sehe etwas, was die Zuhörerinnen nicht sehen können. Wollt ihr ein bisschen erklären, was hier denn alles auf unserem Tisch so liegt?
Ja, unser Tisch ist ziemlich voll mit ganz tollen Materialien. Ich schick vielleicht noch eine Sache voraus. Wir sprechen ja heute über das SDG 4 und da geht es ja auch um das Thema Bildungsgerechtigkeit und Bildung wirklich für alle Menschen auch zugänglich zu machen. Und ich kann, um es jetzt ein bisschen herunterzubrechen, auch nicht über komplexe Zusammenhänge in einem globalen Kontext sprechen, ohne dass ich zum Beispiel die sprachlichen Fähigkeiten dazu habe. Das heißt, der Bereich der sprachlichen Bildung geht immer stärker einher mit den anderen Schwerpunkten, besonders in Wien, aber auch außerhalb der Stadt sehen wir uns mit sehr heterogenen Klassen konfrontiert. Wir sehen es auch an den Anfragen in der Bibliothek, dass es immer wichtiger wird, auch so den Stichwort sprachsensibler Unterricht, das mitzudenken, dass wir eben die Materialien so gestalten und den Unterricht so gestalten, dass alle Kinder, egal welche Erstsprache sie auch haben, dass sie dem Unterricht auch folgen können und teilnehmen können. Ja.
Frage bei mir ist auch, was für euch, vielleicht jetzt auch persönlich oder für Baobab, was für euch Bildungsgerechtigkeit ausmacht? Oder welcher Aspekt fehlt in Österreich?
Ja, also in Österreich, das sagt die Statistik, ist Bildung immer noch vererbt. Und ich glaube, das ist ein ziemlich großes Problem und steht Bildungsgerechtigkeit einfach im Weg, sondern wir sollen ja sicherstellen, dass alle Kinder die gleichen Chancen auf Bildung haben. Das ist de facto nicht der Fall. Wir als Bibliothek versuchen, das in unsere Bestandsentwicklung auch mitzunehmen und mitzudenken und Materialien bereitzustellen, die dem sozusagen entgegenwirken. Wir haben da natürlich einen überschaubaren Spielraum. Ich glaube, da müssen ganz, ganz viele Hebel hier in Bewegung gesetzt werden. Aber ich denke, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun.
Mhm. Welche anderen Hebel sind da jetzt noch gemeint? Vielleicht konkreter?
Puh.
Warte. Also was wir schon sagen können, das ist natürlich ein Umdenken auch in der Schulpolitik braucht, also sozusagen was das heißt, wie gefördert wird, was gefördert wird, das braucht.
Was wir als Rückmeldung bekommen, und zwar, das kann man wirklich sagen, reicht von der Elementarpädagogik bis in die Sekundarstufe 2, ist, dass es ein Ressourcenthema ist. Das ist das, was wir von Lehrpersonen immer wieder hören, dass es mehr Ressourcen braucht, dass es mehr Anerkennung auch für den Lehrberuf braucht. Auch, dass so viel Herausforderungen oft im Schulalltag oder eben auch im Kindergarten sind, dass man oft gar nicht dazukommt, noch ergänzend Dinge zusätzlich zu machen. Also hier, glaube ich, haben wir einfach ein ganz großes Ressourcenthema. Wir versuchen, Pädagoginnen bestmöglich zu unterstützen mit bereits vorgefertigten und sofort einsetzbaren Materialien. Aber da gibt es eben sicher viele Hebel, an denen man drehen kann.
Genau. Mhm. Wir sitzen ja eigentlich im C3 in einem sehr schönen großen Glasraum und auf diesem Tisch sind eine Menge an Unser-Dinge, die mir neu sind, aber euch wahrscheinlich sehr vertraut. Und ich würde euch bitten, unseren Zuhörerinnen ein wenig zu erklären, was denn hier alles ausgebreitet wurde.
Also ja, sie sind uns sehr vertraut. Ich sage allen Nutzerinnen immer, wenn sie was nicht finden, fragen sie uns, weil irgendwer von uns hat dieses Material aufgenommen, in der Hand gehabt, angeschaut und für gut befunden. Und dieses Wissen geben wir gerne weiter. Wir haben hier jetzt vor allem aus dem Schwerpunkt globales Lernen Materialien mitgebracht, beziehungsweise dort, wo sich es auch überschneidet, eben mit dem Schwerpunkt Diversität oder sprachliche Bildung. Genau. Das ist also für uns nur eine sehr kleine Auswahl von dem, was wir haben, auch wenn der Tisch sehr voll ist.
Und welches ist so, keine Ahnung, eurer Lieblingsvorzeigestücke?
Genau. Ich überlege gerade, weil wir haben sehr unterschiedliche Altersgruppen. Ich habe direkt vor mir was liegen für, wir sagen, die Größeren, das heißt Sekundarstufe 2 in dem Fall. Da geht es wirklich ganz explizit um die SDGs. Das ist also also wenn man es jetzt beschreiben soll, ist es eine kleine Box, quadratisch, und es heißt auch The Box 2.0. und hat das Forum Umweltbildung herausgebracht, eben wirklich zu den SDGs, den Sustainable Development Goals. Und man hat da drinnen einen ganzen Packen an Karten, die alle unterschiedliche Farben haben. Und der Farbcode sagt mir auch, zu welchem SDG es gehört. Weil wer sich mit den SDGs beschäftigt hat, weiß, dieses bunte Rad, das das Symbol der SDGs ist, ist natürlich auch jeweils vergeben. Und hier habe ich wirklich für jedes SDG eine Unterrichtseinheit vorbereitet von 50 Minuten. Das heißt, für Pädagoginnen, glaube ich, ein sehr gutes Material, einfach mal zu überlegen, in welchem Thema bin ich, in welcher Reihenfolge mache ich sie. Genau, steht alles in einer sehr kompakten Form da drauf.
Mhm.
Genau.
Mhm. Und Helena?
Ja, dann sage ich mein, vielleicht jetzt gleich mein Lieblingsmaterial, was da liegt, weil es ist nämlich ganz neu. Gut, ich habe sehr viele Lieblingsmaterialien, aber ich würde gerne hinweisen auf den Klimatrolli. Das ist gar nicht ein Material, sondern ein ganzes Material-Package. Und da war es uns wirklich ein Anliegen, eben die Klimabildung und die sprachliche Bildung zusammenzudenken. Der Koffer, der ist für die Volksschule konzipiert, beinhaltet mehrere Kindersachbücher, wie zum Beispiel zu Produktionsketten. Das ist das Buch Wo kommen unsere Sachen her? Und ein weiteres zu Kreisläufen. Es geht rund, aber noch viele andere Kindersachbücher, die hier enthalten sind. Und speziell zu diesen beiden Büchern gibt es dann einerseits Hörübungen mit einem Stift, mit dem man aufnehmen kann. Der heißt Telemero. Und da können die Kinder dann einzelne Dinge aus dem Buch anhören. Das haben wir eingesprochen. Und es gibt dazu Arbeitsblätter, die wirklich speziell für den DATS-Bereich konzipiert sind. Und ganz viele andere Materialien, auch so eine ähnliche Box, wie die Hanna gerade vorgestellt hat, mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit, wo einzelne Stundenbilder sind. Also da kann man wirklich ein ganz schönes Projekt mit einer heterogenen Klasse im Volksschulbereich durchführen.
Mhm.
Also ich finde auch spannend diese Vernetzung von gewissen Themen und das Wichtige, dass wenn diese Themen auch komplex sind, man die Komplexität schon auch den Lernenden zugesteht, aber es halt versucht so zu vermitteln, dass sie trotzdem was mitnehmen können, weil wir kennen das sicher alle, also ich nehme an, auch die Hörerinnen und Hörer, wenn was zu kompliziert und komplex ist, dann schaltet das Hirn irgendwann aus, aber man kann das eben mit anderen Varianten und anderen Methoden umgehen, sage ich jetzt mal, indem man es zum Beispiel spielerischer macht. Also weil hier, finde ich, sind es zum Teil schon sehr, sehr dichte und komplexe Themen, aber eben, weil es spielerisch ist und sich dann die SpielerInnen da schon sehr hineinsteigern können, ist es einfach ein ganz anderer Charakter. Genau.
Das ist auch ein Rollenspiel, das haben wir vorher schon angesprochen, und mit diesem Hineindenken in andere Rollen, in andere Personen und deren Lebensrealität kann es auch sehr gut gelingen, hier solche komplexen Themen auch verständlich zu machen.
Mhm. Genau. Genau.
Wir haben gerade gesprochen for the future. Wir sind ja doch schon über der Halbzeit der SDGs, euer SDGs. Mit unter anderem wohl sehr stark eben im SDG 4, hochwertige Bildung für alle, angesiedelt. Und die konkrete Umsetzung besonders des Unterziels 4.7, Global Citizenship Education, ist zum Teil wissenschaftlich auch ein wenig diskutiert, wie man das umsetzen kann, weil ja zum Teil koloniale Strukturen darauf einfach zu wenig eingegangen wird. Inwiefern seht ihr da vielleicht eure Arbeit, das etwas mit in den österreichischen Unterricht zu bringen?
Du meinst jetzt wirklich Richtung koloniale Strukturen aufzubrechen? Ich finde die Frage nach den kolonialen Strukturen für Österreich immer so spannend, weil wir können so eine österreichische Lösung machen, indem wir uns einfach ein bisschen rauslösen, weil wir haben keine Kolonien, keine nennenswerten gehabt zur Zeit des unter dem, was man jetzt Kolonialismus betrachtet. Also wir hatten schon ein großes Reich, wo man ähnliche Strukturen auch finden konnte. Aber eben, wenn wir jetzt wirklich von dem reden, wo große Kolonien waren, kann Österreich sagen, na, da waren wir schon so klein. Gleichzeitig sind ja die Strukturen, was der Kolonialismus gemacht hat, auch etwas, wovon wir profitieren. Und ich glaube, dass das nach wie vor sehr wenig angesprochen wird im Unterricht. Das ist auch so ein bisschen meine Schwierigkeit, wenn wir bei den SDGs denken und jetzt vor allem auch an Nachhaltigkeit denken, dass sehr stark die ökologische Komponente in den Vordergrund tritt. Das merken wir auch immer, wenn wir von den SDGs reden. Es kommt ganz schnell, haben jetzt die Hörerinnen, wenn sie die Materialien gehört haben, ja auch diesen Eindruck. Und wir vergessen dabei aber, was heißt das? Was ist die soziale Komponente? Das heißt, was hat das für Auswirkungen auf Menschen in anderen Ländern? Und da setzen wir schon an, dass wir eben auch das mitdenken und auch das versuchen in unseren Materialien, also es ist ein wichtiger Punkt in unseren Materialien. Es geht nicht nur darum, das Klima so zu verändern, dass wir darin leben können oder so zu halten, dass wir auf dieser Welt leben können, sondern auch zu schauen, was ist das? Was hat denn unseres Verhalten für Auswirkungen für andere Menschen? Und auch klar zu machen, wir haben einen sehr eurozentristischen Blickwinkel, also die meisten von uns auf eine Welt. Der wird uns mitgegeben und den zu uns dann ein bisschen kritisch zu hinterfragen, glaube ich, das ist so unser ganz wichtiger Auftrag, der so mitgeht, wenn wir Materialien aussuchen. Genau, weil zum Teil stellen wir Materialien zusammen und erstellen ein paar, aber im Prinzip ist ja ganz viel unsere Arbeit, dass wir die Materialien aussuchen und zu schauen, aha, wer hat denn noch so einen kritischen Blick drauf?
Mhm.
Ja,
mhm.
Genau. Also weil ja das Thema dieses Podcasts das SDG 4 ist, wo es um Bildung geht. Und es hat mehrere Unterziele. Und wenn man die Unterziele anschaut, dann sind ganz viele so wie gleichberechtigter Zugang zu Bildung für Buben und Mädchen, zu Bildung wirklich als Alphabetisierung, Rechen- und Lesenfähigkeiten zu haben. Und da haben wir in Österreich ganz gute Zahlen. Also da haben, wenn man sich die Berichte anschaut, ist das ganz okay. Und gleichzeitig merken wir aber, dass es eben nach wie vor viel zu tun gibt. Bildung wird vererbt, hat meine Kollegin gesagt. Das ist nach wie vor einfach der Punkt. Und das heißt, auch da ist die Frage, wie können wir das verbinden und nicht sagen, okay, da passt alles. Die anderen müssen da ihre Aufgaben machen, sondern auch sich bewusst sein, dass wir hier in Österreich Aufgaben haben. Und gleichzeitig die Frage, wie können wir auch aus Österreich es unterstützen, damit Partnerinnen und Partner im globalen Süden auch diesen Aktionen, das, was sie sich vorgenommen haben, nachkommen können. Und da sind wir dann schon wieder auch bei unserem Verhalten. Was heißt denn das? Weil, ich glaube, ein sehr plakatives Beispiel ist Kinderarbeit. Wenn Kinder schon sehr früh dazu beitragen müssen, dass ihr Familieneinkommen hoch genug ist, also zum Familieneinkommen beitragen müssen, dann haben sie nicht die Möglichkeit, in die Schule zu gehen. Und das hängt schon damit zusammen, wie wir auf die Welt schauen, was wir meinen, was uns zusteht, wie viel wir konsumieren können und was wir konsumieren.
Genau. Ich finde, das Beispiel zeigt doch sehr gut, wie vernetzt die SDGs sind. Das würde ich auch gerne nochmal an der Stelle hervorstreichen. Es sind 17 Ziele und die kann man nicht isoliert betrachten. Das Beispiel mit Kinderarbeit zeigt ganz schön, wie wichtig es ist, alle Ziele in Wirklichkeit zu erreichen, weil sie ganz, ganz stark ineinander greifen. Ob das jetzt das menschenwürdige Arbeits- und Produktionsbedingungen sind, die wiederum mit dem SDG 4 nach gerechter Bildung ganz, ganz stark zusammenhängen oder mit dem SDG zu Geschlechtergerechtigkeit, ja, und Armut und. Also da sehen wir, die sind ganz, ganz eng verschränkt und da gilt es, die wirklich zusammenzudenken und das versuchen wir auch mit unseren Materialien sichtbar zu machen, wie stark soziale und ökologische Gerechtigkeit hier ineinandergreifen und auch wirtschaftliche Themen hängen damit ganz, ganz eng zusammen und dass unser Leben hier Auswirkungen eben auf Menschen im globalen Süden ganz stark haben.
Ich wollte dann eh fragen, wie ihr das jetzt quasi einschätzt. Wie gesagt, ich meine, wir haben jetzt noch 5 Jahre, dann sollten die SDGs erfüllt sein, umgesetzt sein. Ja, und ich nehme an, dass ihr auch schon lange mit hier im Team seid, lange mitarbeitet, dass das SDG 4 auch in Österreich gute Zahlen hat, oder? Oder halt erreicht wird.
Also ja, wir arbeiten schon lange. Wir arbeiten als Baobab ja schon länger an diesen Themen, als es die SDGs gibt. Und Mein Eindruck ist, es hat ein bisschen eine Veränderung gegeben, wie die SDGs entschieden und unterschrieben wurden. Für uns selber ist jetzt, glaube ich, nicht das Entscheidendste, dass das SDG 4.7 erfüllt wird, sondern einfach dran zu bleiben, diese Themen zu transportieren, Lernende mit Wissen, Kompetenzen, Fähigkeiten zu stärken, dass sie was verändern können, weil wir selber können es ja eh nicht erfüllen. Genau. Wie sehen wir das, ob es erfüllt wird oder nicht? Also sehr kritisch. Im Bereich Bildung, glaube ich, ist es auch gerade in Österreich haben wir, wie ich gesagt habe, schon das Gefühl, es ist relativ viel getan. Die Politik ist, glaube ich, nach wie vor gefordert. Es gibt den nationalen Bericht immer, den Österreich auch abgeliefert hat, zweimal. Und auch da haben sie sich zum SDG 4 und Bildung geäußert. Und das war 2020 und 2024. Bei 2020 war schon erwähnt, dass es eben eine wichtige Strategie geben soll. Und 2024 wurde es dann als Kompetenzoffensive Nachhaltigkeit angekündigt. Das ist, würde ich mal sagen, ein gutes Ziel. Wie sehr wir in der Umsetzung da drinnen sind, glaube ich, da müssten wir noch mehr bei den Pädagoginnen nachfragen. Weil da sind wir wieder bei der Frage, gibt es dann bei den jeweiligen Lernenden die Kompetenzen, das auch wirklich umzusetzen?
Ich hatte noch eine Frage, weil ich ein bisschen an eurer Website herumgestöbert habe und ich bin ein bisschen über einen eigentlich japanischen Begriff drüber gestolpert. Aber was genau kann ich mir unter Kamishibai vorstellen?
Kamishibai ist ein japanisches Erzähltheater, das es schon sehr lange gibt. Es wird sehr, sehr gerne in der Elementarbildung, aber auch in der Volksschule genutzt. Man kann sich das so vorstellen, es ist ein Holzrahmen im DIN A3 Format und quasi wie ein Theater, also ein Holzrahmen, den man dann aufklappt. Und in diesem Holzrahmen befindet sich quasi eine Geschichte, und zwar in Form von DIN A3 Karten. Beim Kamishibai geht es nicht nur darum, eine Geschichte vorzulesen, sondern es geht auch um ein, das nennt man dialogisches Lesen. Das heißt, dass man die Kinder dazu einlädt, auch selbst etwas zu erzählen. Wenn man ein Kamishibai macht, dann kann man wirklich einen schönen, eine schöne Umgebung schaffen, dass ich sage, ich gebe ein Tuch auf einen Tisch, ich stelle dort das Kamishibai und ich habe vielleicht eine Lichtquelle, einen Ton. Und ich erzeuge dadurch Spannung und mache dann diesen Rahmen auf und beginne mit der Geschichte. Und da kann man ganz, ganz viele Sprechanlässe wirklich schaffen und die Kinder auch einladen zu fragen, wie fühlt sich die Person gerade oder was könnte die sagen oder beschreibt dieses Bild. Also da sind der Kreativität dann wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich kann aber auch einfach die Geschichte erzählen. Und beim Kamishibai geht es darum, wirklich für Geschichten auch zu begeistern. Aber auch, man kann auch Sachthemen damit bearbeiten. Ja, also wir haben einerseits Bilderbuchgeschichten, die man sich bei uns ausbauen kann. Man kann auch den Rahmen ausbauen bei uns, aber eben auch Sachgeschichten. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit, was wir heute schon ausführlich diskutiert haben, oder Artenvielfalt, wo man wirklich ganz große DIN A3 Fotoaufnahmen hat. Was toll ist, wenn ich eine 25 Kinder habe, die alle etwas sehen sollen. Aber wir haben auch Themen, zum Beispiel, wer hat mein T-Shirt gemacht? Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Themen, die hier schon abgedeckt werden. Es werden sehr viele von diesen Kamishibai-Ausgaben publiziert. Und wir sehen, es ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, gerade mit jungen Kindern hier zu arbeiten.
Genau. Und es verbindet genau das, was wir merken und was die Rückmeldung eben auch von Pädagoginnen ist, was so wichtig ist, dass man sowohl Wissen als auch dann eben die sprachliche Kompetenz miteinander verbindet. Das heißt, ich dann auch sehr leicht darauf eingehen kann, wie viel verstehen die Kinder, wie viel kann ich mit denen dann reden. Deshalb ist das einfach ein sehr...
Wortschatzarbeit, genau, Wortschatzarbeit hier zu betreiben auch und eben auch erzählen. Anlässe, aber schon auch, wenn wir jetzt an die Leseförderung denken, Kinder auch wirklich für Geschichten zu begeistern, ja, wenn sie Geschichten hören. Nicht allen Kindern wird jeden Tag vorgelesen und wir wissen aber, dass das ganz entscheidend ist dafür, dass sie dann später auch lesen. Und wenn sie sehr viel lesen, dann haben sie auch Sprachkompetenz. Und wenn ich hier mit so Geschichten arbeite und die Kinder hier neugierig mache, dann kann ich ganz viel hier abdecken. Ja.
Ich würde euch jetzt noch vielleicht bitten, in einem Satz jeweils, wofür für euch Baobab steht. So, was ist euer Fokus?
Der Fokus allgemein geht leichter, als das ist mir persönlich wichtig. Mhm.
Was uns persönlich wichtig ist.
Zusätzlich, also was ist Baobab mit und dem, was ist uns persönlich wichtig?
Oder ihr denkt jetzt nochmal darüber nach, aber meine allerletzte Frage ist, naja, was können alle Zuhörerinnen oder was kann eine spezifische Gruppe, die vielleicht zuhört, die noch nie was davon gehört hat, im Alltag umsetzen?
Auch nicht vielleicht da.
Also was mir persönlich wichtig ist mit unseren Materialien, ist hier ein Verständnis zu schaffen für Zusammenhänge und für soziale Gerechtigkeit. Und auch dafür, dass es möglich ist, sich für etwas einzusetzen. Also diese aktive Teilhabe auch am Geschehen und gleichzeitig aber auch die Strukturen dahinter zu verstehen. Ich glaube, darum geht es uns ganz stark und das ist mir persönlich auch total wichtig.
Ja, also Baobab, sagen wir, ist eine Bibliothek und ein Ort des Wissens. Und ich finde, bei uns ist aber Wissen sehr greifbar, sehr haptisch, sehr viel verbunden mit auch einem methodischen. Und das Spannende für mich ist, dass es so viele Themen gibt und die zum Teil sehr komplex sind. Und uns wichtig ist, diese Komplexität zu behalten, weil es gibt nicht einfache Lösungen. Wenn es die gäbe, glaube ich, hätten wir es schon alle gemacht. Aber sie so für Lernende aufzubereiten, dass die damit etwas anfangen können, das in ihren Alltag einbringen können und eben wirklich auch ins Handeln kommen können. Das ist schon das Entscheidende.
Was alle Menschen oder halt was alle Zuhörerinnen im Alltag vielleicht tun können, um SDG 4 zu fördern, um euch zu fördern?
Naja, den PädagogInnen unter unseren HörerInnen kann man mitgeben, dass sie zu uns auch in die Bibliothek kommen können und Materialien bei uns entlehnen und gerne auch Beratung in Anspruch nehmen. Es gibt einfach schon sehr, sehr viel. Wir kaufen jedes Jahr sehr viele Materialien an, die ganz aktuell sind und stehen hier wirklich als Ort des Wissens, aber auch mit in sehr vielen praxisnahen Materialien zur Verfügung. Und möchten eben PädagogInnen da wirklich in ihrer Arbeit auch unterstützen.
Was können Menschen mitnehmen, die nicht PädagogInnen sind, habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich dir zuhöre. Dass Bildung nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Dass manchmal sagt man, Bildung ist der Schlüssel zu einer Veränderung. Und ich glaube, das ist es, dass wir nach wie vor drauf schauen, wo können wir noch was dazulernen, wo können wir andere Fähigkeiten haben und wo können wir auch unser Umfeld darin unterstützen, mehr Wissen zu bekommen, mehr Fähigkeiten zu bekommen, wo finden wir Verbündete, welche Kompetenzen sind da. Also ich glaube, davon ausgehend, dass Bildung der Schlüssel für eine bessere Welt ist, wäre das für mich dieses mitzunehmen, neugierig zu bleiben, Neues zu lernen, nämlich wirklich bis ins hohe Alter.
Warum Baobab?
Ich kann sagen, was wir immer erzählen bei Führungen, ist so mein Klassiker. Ich frage, wie so ein Baobab-Baum ausschaut. Der hat einen dicken Stamm. Für alle, die mit jungen Kindern arbeiten, sage ich, es ist kein Kletterbaum, weil er hat keine Äste unten. Und dann eine große Blätterkrone. Und steht in heißen Regionen. Das heißt, er spendet mit seinem großen Blätterdach gut Schatten Und das heißt, man kann sich in diesen Schatten treffen, man kann sich ausruhen, man kann dort mit anderen ins Gespräch kommen, quatschen, so wie es jetzt auch hier in der Bibliothek ist. Auch hier kann man herkommen und sich ausruhen und was Neues erfahren. Genau, ich glaube, es hat gar nicht so viel mit dem Mythos zu tun, sondern es war wirklich diese Idee, er steht hauptsächlich in afrikanischen Ländern, dort, wo es warm ist, genau.
Ein Treffpunkt. Man nennt ihn ja auch Palaverbaum. Und ja, wir sehen uns als Treffpunkt, als Ort des Austauschs. Und ja,
genau.
Das war sozusagen namensgebend.
Mhm. Das, was vielleicht in Österreich mal früher am Land die Dorflinde war, so der Mittelpunkt, wo man sich trifft. Genau. Ich mag nicht das Bild von, natürlich gab es früher auch, das ist der Ort, wo man wirklich gelernt hat. Also ich glaube, wie es kaum Schulgebäude gab, hat man sich dann halt dort getroffen. Das ist das Bild, das ich im Hintergrund habe und mir sagt, nein, nicht.
Dann danke für das Gespräch.
Ja,
danke dir.
Danke dir für das Gespräch.
Schulische Bildung und Initiativen wie Baobab teilen Wissen und können neue Perspektiven eröffnen. Genauso kann und soll die Wissenschaft mit internationalen Partnerschaften einen Raum für globales Lernen schaffen. This part of the episode will be held in English. It was a part of a panel discussion in the context of the Tropentage. Moderation, Lukas Schlögl, Öfsi, edited by Momo Kunishio. Welt im Ohr.
A very warm welcome, everybody, and welcome to this discussion session here at Boku Tropentag. I'm Lukas Schlögl. I'm a researcher at the Austrian Foundation for Development Research, OFSE, here in Vienna. And I'm delighted to be chairing this panel today on the invitation of Ari Melchior, co-organized also by the Ministry of Foreign Affairs as well. On the topic of global partnerships and SDGs implementation, the role of science, this is going to be the topic of our panel. And let me begin very briefly with a few opening remarks or thoughts, perhaps, on this topic, because I think we are sort of at the critical time or critical juncture when it comes to the implementation of SDGs, but also the role of science in all of this. So let me start with giving you a couple of quotes drawn from very recent midterm reports on the SDGs. You recall that the SDGs were adopted in 2015. So that sounds like ancient history already. And a year ago was sort of the midterm when a few reports commented on how much progress has been made on the SDGs, where are we not meeting the goals, where are we meeting the goals. So indicatively, just a couple of quotes from these midterm reviews, and I quote, at the halfway point, less than 15% of the SDGs are on track, with many regressive. Less than 15% are on track, many regressive. The world is not on track to achieve most of the targets, and many critical tipping points are approaching. Accelerating progress requires more than just incremental adjustments. Systemic transformation is necessary. So not that business as usual doesn't work anymore. We need systemic transformation. Or consider also the latest United in Science report by the UN, which states that, I quote again, the world is failing to keep its promises of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius, and time is running out. What is perhaps a bit less clear, and perhaps increasingly less clear, I think, is the role of science in all of this. So let me briefly introduce that distinguished group of panelists. I know particular, well, perhaps in the order of seating, Franz Fehr at your right, at the extreme right, who is coordinator here at BOKU for strategic project at the principal's office here. He's also the head of the Council of UNETS, which is an academic network focused on the SDGs. Then Gerhard Forts, Director of International Cooperation in Higher Education with the Austrian Agency for Education and Internationalization. Margarita Langthaler, senior researcher in the field of education and development at the Austrian Foundation for Development Research. Dorf Steiner, deputy head of the Department for Development Cooperation within the EU and the UN in the Austrian Foreign Ministry, BMIA, also I think the contact point for the SDGs, sort of interministerially. Martin Boyan, regional director, Middle East at Austria, at the Austrian Economic Chamber. Last but not least, Andreas Melchior, who is adjunct professor, I think, something like that, here at Voku. It's called Privatdozent. So there's hard to translate. Here at Voku Center for Development.
Professor is fine.
Professor Major at heading the department.
President of our university director always says a professor.
Okay, let's keep it like that. What have been your experiences with the lessons learned in terms of engaging with science, but also sort of the potentials and perhaps pitfalls that you've seen in this whole process?
Something I remember is that, let's say, the participation in higher education has grown all over the world, and it has grown also importantly in developing countries, but it still lags behind. And the gap between participation in tertiary education in the rich countries has grown since the 1950s, let's say, with respect to the increase in developing countries. Mm. So this is one data I remember. And these asymmetries are manifest but also reproduced by, for example, international rankings of universities, but also international rankings of publications. And we all know, you all know here in the audience, that you need to publish in high-ranking journals for your own individual career, but also universities need these publications in order to be able to access research funding, research projects, and to improve their status. But access to such journals needs access to recent findings, information, journals themselves. And this is very often restricted for universities in the Global South because it's simply too costly. They cannot afford to pay the fees to have access to these databases and these high-ranking journals. So with regard to partnerships, especially North-South partnerships, although they have, let's say, long history of at least 30, 40 years, and although in recent years, also funders have kind of put forward the necessity of equitable partnerships. So equity is often a funding criteria, but in reality, we see that these partnerships rather tend to reproduce asymmetries than to overcome them. But my point is, and I will close here, my point is that when we're talking about cooperation, when we're talking about SDGs, when we're talking about policy in the higher education sector, we have to keep in mind that the reality is framed by these global asymmetries. And I think it is necessary to have this bigger picture in mind and also address it with at the policy level.
Gerhard, the appeal program has been mentioned already. Maybe you could expand a little bit on that. So what has been the role of the ÖAB or perhaps the ministry on the whole in terms of allowing science to engage in these development issues? And so how successful do you think it's been?
Now, one of the underlying facts for the funding we provide is the strategies. So is the national strategies, and when it comes to European programs, the European strategies. So we have a number of strategies referring a bit to different things, but all of them encompassing the SDGs at the end of the day. Of course, at foremost, when we speak about APEAR, and it's the strategy of the Austrian Development Cooperation, focusing on the priority countries and the priority targets. And of course, since we are an agency for education and internationalization, we have this kind of in our daily work. And it's very generic. It's might sound a bit vague. Okay, we have the strategies where we have the reasons for the funding, for the donors to mandate us with the provision of funding programs. But then when we go through the list of projects we fund. And I just give you a couple of headlines. Yeah. In the different funding schemes, then we see that really a lot of projects, I mean, APEAR is addressing the SDGs as core topic, as a driving force, so to say. So and then we also see the links between APEAR program, Africa, UNINET, different networks, and European programs. I stop here for the moment. We have a lot of links, and I think there is room for improvement and for more synergies.
Where do you see room for improvement?
Well, one thing is funding, because funding will end, and sometimes even for the networks, it's only seed funding. We see it's APEAR. The APEAR projects are well funded. The European projects, capacity building, they are well funded, but then still funding ends. What happens to the projects? What happens 5 years later? We know by chance from people who got their PhD degree in Austria that they are in leading positions in their home countries, or that projects were integrated by the government in order to like give an impact to the system. And then how to liaise with those who will have the capacity and the willingness, political willingness, political capacity, and also the human capacity to really secure sustainability.
Thank you. Margarita, you've been working on education and development, sort of that nexus, especially higher education. Where do you see the sort of successes of this model, but also perhaps the pitfalls and the challenges, especially in recent years?
I think it's necessary to have a look at the bigger picture, at the framework conditions under which such corporations, such programs, such projects all have to operate. And as a researcher in that field, I have been I've been interested in how let's call it a higher education architecture globally has been evolving over the years. And I think we have to acknowledge that this architecture is one of strong asymmetries between rich countries and poorer countries. And this is something which is an important impact factor for all kinds of corporations that operate at this level. These asymmetries are, first of all, of course, financial ones in terms of financial resources and human resources. But, and I think this is also important to bear in mind, there are also important asymmetries at the conceptual level. So what we see is that globally, what is recognized as scientific excellence or as valuable research agendas is all based on traditions and norms of the academic West. But anyway, so this picture of asymmetries is something that influences the possibilities and the outcomes of partnerships to a very high extent. And what I think is also important to see is that this is not something new. In many countries, this is something that exists since times of colonialism and is also a heritage of colonialism. But what is important is that the gap between rich and poor countries in terms of scientific capacities is increasing and not diminishing.
What do you think has actually worked in the past 5 years?
Generally speaking, from a global perspective, what has impressed me are many programs or dynamics of South-South cooperation, which I think is strategically important for universities in the global South. But of course, there are also single programs that I think have been doing a good job. I don't want to criticize everything, and I don't want to say that there are no single partnerships that work well. What I think is what I've noticed is that this is important to acknowledge the existence of these asymmetries and to find ways to deal constructively with it. I think this involves a high amount of mutual trust, mutual learning, also, let's say, the willingness to learn from each other. So this means especially to willingness also from the northern partners to learn from the southern partners. Yes, and what is also a point maybe to the policymakers, long-term cooperation is, I think, essential. So the volatility of funding for a few years is not really helpful for building meaningful cooperation that has an impact on the ground.
Good, thank you. So dealing constructively with these power imbalances, especially in partnerships with universities in the Global South, there's something here. Andy,
yeah.
You have tremendous hands-on experience in managing
kinds
of research collaboration.
I just want to say something. We are a quite huge panel, and one of my first big African project was also with a lot of partners, and in the selection board it was discussed maybe it's not possible to run such a project because there are too many partners. And you all said many very important things which I experienced in this partnership, in this cooperations with Africa, dealing with the SDGs in the time before the SDGs. And let me give one example from a project on fisheries with Raymond. I call it the Raymond survey. Started with this year, this took him 3 years. So after 3 years, Raymond said, well, there's a call for a project here in Austria and for funding, for preparatory funding. And I said, yes, we use the results of your PhD and we will submit it for preparatory funding. Well, we did so. Raymond wrote it and then we got this preparatory funding. Yeah, we got this funded. So it took us again 2 years to find out a consortium. After this now 5 years, we got a full project funded. Full project funded, which was then 4 years. Then, okay, after another 4 years, so we were now already 10, nearly 15 years on that. It was time for implementation, not for implementation, for sharing the knowledge, but really to go with the research into business and to make economy. And this was what I was asked by the foreign ministry or by the ADA to go now with the research and to implement fish aquaculture and fish farming in the country. They say, yes, well, now here I have the problem as a scientist. Therefore, I need this panel here. Economy, or we scientists need such a panel, trans and interdisciplinary, how to bring our research. Not here in Austria, maybe it's easy with a startup and with all these things and spin-off, and I don't know how it's named in Europe, but how to do this in Africa, how to find an African partner, and how to get our knowledge of fisheries, improving fisheries, finally fighting hunger in the country. A country where a lot of terrorism is going on. This is the bigger question, the society.
I would like to link up, but maybe from a different angle. Problem with third-party funding is that there is necessarily a particular interest coming into the research agenda. This is, you probably example Coca-Cola and sugar consumption, or the other one was the meat production. So what I would wish at policy level is that even if we see the necessity or also the, let's say, the potential of third-party funding of partnership with industries and so on, we also need to have a sensitivity for the necessity of regulations, so that these particular interests brought into the debate by the third party are not becoming the general interest of knowledge production. Because this is what is actually at risk, and even more in asymmetric power power constellations, as we have it in North-South partnerships, for example.
Es ist wohl noch ein weiter Weg, um von Global Citizenship Education auf Augenhöhe zu sprechen. Allerdings zeigt die heutige Sendung, dass es Bemühungen gibt. Die Paneldiskussion der Tropentage und das Interview mit den Baobab-Bildungsreferentinnen macht deutlich, Bildung ist der Boden, auf dem globale Verantwortung wächst. Es liegt in der Verantwortung von Entscheidungsträgerinnen, passende Bedingungen zu schaffen und an uns allen mitzugestalten. And that was the end of today's episode. Thank you so much for listening. Und das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Sendung. Es war mir eine Freude. Danke an unsere wunderbaren Interviewpartnerinnen für ihre Zeit und die Expertise. Und natürlich an euch, liebe Zuhörerinnen, vor dem Stream. Tschüss, Baba und auf Wiederhören im kommenden Monat.